¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola Hörer, hola Hörerin. Hier sind wir mit der Nummer 89 des Onda Info. Diesmal gibt es Beiträge zu Venezuela kurz vor dem Referendum, zu Bolivien, wo ein freies Radio nahezu dem Erdboden gleichgemacht wurde, und zu Kolumbien, wo kürzlich drei linke Funktionäre von der Armee exekutiert wurden. Dazu eine Glosse, die zwar nicht von US-amerikanischen oder gar guatemaltekischen Rosinenbombern handelt, dafür aber von der United Fruit Company und der CIA vor fast genau 50 Jahren. Fast genauso genau 16 Jahre darauf sind Rosinenbomber noch weniger Thema, stattdessen aber folternde Entwicklungshelfer und Demokratie gegen Terrorismus. Zuerst aber die Kurznachrichten. Heute exklusiv bei uns, Chile gleich dreimal. Da hätten wir das investitionswütige Chile, das satanistische Chile und das gnädige Chile.
Das investitionswütige Chile. Pinochets Millionenkonten werden untersucht. Bis zu 8 Millionen Dollar des Ex-Diktators Augusto Pinochet hat die US-amerikanische Bank Riggs zwischen 1994 und 2002 versteckt, ohne die Legitimität der Gelder zu überprüfen. Das enthüllt ein Bericht des US-Senats über Geldwäscherei. Der demokratische Senator Carl Levin erklärt dazu, dass die Bank Riggs Pinochet 1998 geholfen habe, Geld aus London in die USA zu überweisen, als dieser in London festgenommen wurde und ein Gericht die Einfrierung seiner Konten angewiesen hatte. Clara Scharansky, Präsidentin des Verteidigungsrates des Staates Chile, CDE, erklärte derweil, dass Pinochet mit seinem Gehalt als öffentlicher Angestellter niemals hätte 8 Millionen Dollar ansparen können und die internationalen Finanzoperationen des Generals im Ruhestand auf Geldwäsche hinweisen würden.
Das satanistische Chile. Satanista sticht Priester in der Kathedrale. Rodrigo Enrique Orias Gallardo hatte während der Messe dem Priester italienischer Herkunft Faustino Gassiero di Stefani mit mehreren Messerstichen ermordet. Laut Zeugenaussagen habe er danach sein Gesicht in dessen Blut gebadet und sich selber so starke Schnittwunden zugefügt, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Adoptiveltern des Mitte-20-Jährigen erklärten der Polizei, Rodrigo habe Verbindungen zu einer satanistischen Sekte gehabt.
Das gnädige Chile. Begnadigung politischer Gefangener in Aussicht. Mit 63 Stimmen dafür und 40 dagegen wurde das Begnadigungsgesetz Ley de Indulto auch im Senat angenommen. Das erste Gesetz kommt politischen Gefangenen zugute, die aufgrund des Waffenkontrollgesetzes und der Gesetze zur inneren Sicherheit sowie aufgrund von Verfügungen des Straf- und Militärrechts verurteilt worden sind. Nach dem Antiterrorgesetz Nummer 18314 verurteilte politische Gefangene fallen nicht darunter. Der chilenische Präsident Ricardo Lagos begnadigte Dante Ramírez Soto, um, wie er meinte, den Tod des hungerstreikenden Gefangenen zu vermeiden. Kurz vor der Entscheidung waren zum wiederholten Male 6 Gefangene in den Hungerstreik getreten, um Druck auf die Parlamentarier und Parlamentarierinnen auszuüben. Zurzeit befindet sich nur ein politischer Gefangener im Hungerstreik. Jorge Mateluna wird in den nächsten Tagen über einen möglichen Abbruch seiner Aktion entscheiden.
Kolumbien. Paramilitärs sprechen vom Parlament. Am 28. Juli dieses Jahres durften drei Anführer der paramilitärischen Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, AUC, erstmals bei dem kolumbianischen Kongress vorsprechen, ohne Angst davor haben zu müssen, festgenommen zu werden. Denn ihr Haftbefehl wurde für den Kongressbesuch kurzerhand ausgesetzt. Obwohl die AUC in Kolumbien für den Großteil der Menschenrechtsverbrechen verantwortlich gemacht werden, wird nun mit ihnen über Frieden und Straflosigkeit verhandelt, statt Gerechtigkeit und Reparation durchzusetzen, wie Menschenrechtsaktivisten kritisieren. Sie verweisen darauf, dass die Paramilitärs als verlängerter Arm der kolumbianischen Armee systematisch dazu eingesetzt würden, die Bevölkerung zu terrorisieren und jeden Ansatz der Selbstorganisation zu zerschlagen.
Auch wenige Tage vor dem Referendum in Venezuela scheint die oppositionelle Coordinadora Democratica nicht recht aus den Startlöchern zu kommen. Ihr Wahlkampf ist mau, scheint ausschließlich auf ihre treuen Anhänger konzentriert und verbeißt sich ansonsten in normativen Details. Ihre Mobilisierungsfähigkeit bleibt weitgehend hinter den Erwartungen zurück. Ganz anders die Anhänger von Hugo Chávez Frías und des bolivarianischen Prozesses. Hunderttausende demonstrierten am Sonntag für ihren Präsidenten und verwandelten die Avenida Bolívar in ein rotes Meer aus T-Shirts, Fahnen und bemalten Gesichtern.
será el 15 de agosto, ganará. Victoriosa será. La respuesta es no.
Die Meinungsumfragen sind in den letzten Wochen immer deutlicher zugunsten Chavez ausgeschlagen. Mittlerweile gehen selbst US-amerikanische Institute von einem Vorsprung von mindestens 10% für den Präsidenten aus. Die Chavez-Gegner hingegen mussten eine Schlappe hinnehmen. Die oppositionelle Tageszeitung El Universal nahm öffentlich eine Prognose zurück, die der Opposition einen Sieg prophezeite. Das zitierte Meinungsinstitut hatte nie eine solche Studie angefertigt. Man sei einem Schwindel auferlegen, lamentierte El Universal in seiner Mitteilung. Die befürchteten Auseinandersetzungen sind bislang ausgeblieben. Der Journalist Javier Barrios von Radio Fe y Alegría in Caracas berichtet nur von kleineren Scharmützeln zwischen den Anhängern beider Lager.
In den letzten Stunden gab es Anlass zur Besorgnis, weil es an einigen Stellen im Land, in diesem Fall an der Plaza de la Candelaria oder in Maracaibo, zu einigen kleineren Zusammenstößen zwischen Regierungsunterstützern und denen kam, die die Entmachtung Chavez wollen. Glücklicherweise ist darüber hinaus nichts mehr passiert.
Doch die Besorgnis, dass sich die Lage am Tag des Referendums und danach zuspitzen könnte, bleibt. Denn beide Lager werfen der Gegenpartei vorsorglich schon einmal vor, den Willen der Mehrheit nicht akzeptieren zu wollen.
Die Coordinadora Democratica hat der Regierung vorgeworfen, sie würde einen Wahlbetrug vorbereiten. Auf der anderen Seite hat Präsident Chavez am Sonntag während seines Programms Allo Presidente die Opposition beschuldigt, einen Plan B in der Tasche zu haben, mit dem sie über gewaltsame Ausschreitungen am Wahltag die Nichtanerkennung des Wahlausgangs herbeiführen
will. Bislang ist es allerdings die Opposition, die längst vereinbarte Regelungen zum Referendum in Frage stellt, insbesondere was die Veröffentlichung von vorläufigen Ergebnissen anbetrifft. In Anbetracht der angespannten Lage hatten sich Regierung und Opposition, internationale Beobachter und der nationale Wahlrat CNE darauf geeinigt, dass nur der Wahlrat autorisiert ist, Ergebnisse zu veröffentlichen. Das wird jedoch vom Sprecher der Coordinadora Democratica, Alberto Quires Corradi, wieder in Frage gestellt.
Die Coordinadora Democratica wird weder hinnehmen, dass die Ergebnisse des Referendums konfisziert werden, noch dass der Nation das Recht verwehrt wird, informiert zu werden. Und zwar in dem Moment, wenn wir eine Tendenz für den Wahlausgang erkennen. Da wir wissen, dass ab 15 oder 16 Uhr das Ergebnis klar sein wird, verlangen wir das Recht, zu diesem Zeitpunkt auch zu informieren. Wir werden nicht in die Falle tappen, dass man über den Wahlausgang das Schweigen ausbreitet, denn das würde unsere Chancen empfindlich beeinträchtigen. Die Normen sehen vor, dass der nationale Wahlrat 5 Tage Zeit hat, um das Ergebnis zu veröffentlichen. Das werden wir unter keinen Umständen akzeptieren.
Doch dazu wird es auch nicht kommen. Mit einer ersten offiziellen Verlautbarung seitens des CNE wird bereits für Sonntagabend Ortszeit gerechnet. Der nationale Wahlrat hat indes durch seinen Vorsitzenden Jorge Rodriguez erneut beide Lager davor gewarnt, unautorisierte Ergebnisse zu verkünden.
Es ist unumgänglich, dass wir uns alle an die Normen halten. Nur der nationale Wahlrat ist dazu befähigt, vorläufige Ergebnisse bekannt zu geben. Keine Einzelperson, keine politische Gruppe und kein Kommunikationsmedium kann für sich die Macht und das Recht beanspruchen, gesetzliche Normen zu verletzen, auch nicht das Wahlrecht.
Wir werden in den nächsten Tagen ausführlich über das Referendum in Venezuela berichten. Beiträge, Analysen und Interviews könnt ihr dann auch auf unserer Internetseite www.npla.de abrufen.
Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida. Los americanos y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos.
2 Jahrestage in der ewigen Geschichte. Am 27. Juli 1954, vor 50 Jahren, trat der Präsident von Guatemala, Jacobo Arbenz, zurück, nachdem die US-amerikanischen Flieger P-47 unzählige Bomben über das Land verstreuten. Endlich hatte Arbenz die Worte vom Chef des Weißen Hauses, Ike Eisenhower, verstanden, der ein Jahr davor wortwörtlich beschlossen hatte, Arbenz muss den Hut nehmen. Arbenz interpretierte halt die Worte Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie anders als die Missionare aus den USA. Er stellte zum Beispiel die Verfolgung der Gewerkschaften ein und rief eine Agrarreform aus, welche die Enteignung und Umverteilung von Großgrundbesitz verfügte, darunter das der United Fruit Company. Pfui, Arbenz, weg mit dir. Der unmittelbare Grund des Rücktritts von Arbenz war ein Militärputsch. Wer jetzt glaubt, bei diesem üblichen Akt der Diskrepanz habe wieder die USA die Finger drin, womöglich sogar die CIA, der liegt richtig. Die CIA, 20 Millionen Dollar, gut geölte guatemaltekische Generäle und US-amerikanische Kriegsflugzeuge, die über ganz Lateinamerika schon vieles abgeworfen haben, außer Rosinen. General Carlos Castillo Armas übernimmt die Macht. Die United Fruit bekommt das Land von den Kleinbauern zurück. Kleiner Wermutstropfen. Wieder musste sich die CIA aus dem Fenster lehnen, um einen dieser zivilisatorischen Akte direkt durchzuführen. So kann leicht ein humanitäres Projekt als imperialistische Aggression diffamiert werden. Was fehlt den Lateinamerikanern, um den Fortschritt in die eigene Hand zu nehmen? Bildung, natürlich, Know-how, Entwicklungshilfe. Die USA mussten Missionare mit Lehraufträgen schicken und sie taten es. So kommen wir zum zweiten Jahrestag, dem 31. Juli 1970. An diesem Tag wurde in Uruguay der US-amerikanische Entwicklungsexperte Dan Mitrione von der Widerstandsgruppe Tupamaros entführt, später dann als Witwenrente zurückgegeben. Davor hatte er seine Methoden 100.000 Polizisten und 523 sogenannten Spezialagenten der brasilianischen Diktatur beigebracht. Mit unvergesslichen Worten erklärte er seine Methode.
Der adäquate Schmerz im richtigen Moment, im richtigen Maße, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Seltsame Worte für einen Entwicklungshelfer, für einen Mitarbeiter der Agentur für internationale Entwicklung, USAID. Noch erstaunlicher seine Arbeitsinstrumente, ein Elektroschockgerät, einige Dutzend elektrische Nadeln, Kapuzen, Riemen, Wassertonnen, brennende Zigaretten. Mitriones pädagogische Methoden werden von ehemaligen Agent der CIA John Stockwell in seinem Buch »Die prätorische Garde« erklärt.
Manchmal mussten die Praktikanten üben. Dann gab Mitrione den Befehl, Bettler von der Straße aufzugabeln. Sie wurden als Versuchskaninchen eingesetzt. Als sie ohnmächtig wurden, hat man ihnen Vitaminspritzen gegeben, sie ausruhen lassen und von Neuem begonnen. Wenn sie starben, wurden sie gevierteilt, die Körperteile auf die Straße geworfen, um den Terror unter der Bevölkerung zu säen.
Mitrione hat seine Arbeit nicht zu Ende gebracht, dafür umso gründlicher seine Jünglinge. Endlich haben die lateinamerikanischen Azubis ihre Entwicklungsfähigkeit bewiesen. Sie wurden professionell, in den Sicherheitskräften oder in niedlich kleinen Gruppen, genannt Todesschwadronen, haben sie sich während der Militärdiktaturen der 70er Jahre einen Namen gemacht. Aber die Lehrer bleiben immer wachsam und einsatzbereit. Ihr Lehrauftrag heißt nicht mehr Demokratie oder Kommunismus, sondern Demokratie gegen Terrorismus. Auch süß. In Bolivien zum Beispiel, ein Land mit nur 8,5 Millionen Einwohnern, aber reichlich Erdöl und Erdgas, Trinkwasser und einer großen Biodiversität, hat die US-amerikanische Botschaft mehr als 900 Angestellte. Guckt mich nicht so an, das stimmt. 900. Ein paar Entwicklungshelfer der richtigen Sorte werden schon dabei sein. In welchem Amt? Recycling von Plastikbesteck, Ozeanografie, Ethologie der Pinguine, polynesische Architektur des Mittelalters, die Erotik der Küchenschabe. Komisch, dass Lateinamerikaner die Missionare aus dem Norden gerne hassen, wie deutsche Linke monieren, die es bestimmt besser wissen. Eigentlich sollten sie inbrünstig geliebt werden. Der argentinische Sänger Piero hat vor Jahrzehnten ein Liebeslied an die Zivilisatoren komponiert. Los Americanos. Das heißt nicht die Amis, aber das richtige Wort Los Estadounidenses war ihm bestimmt zu lang und reimunfreundlich. Wenn Sie den Text auf Deutsch wissen möchten und komplett auf Spanisch hören möchten, schreiben Sie uns. Bei entsprechenden vielen Anträgen würden wir den Text dann übersetzen. Piero, Los Americanos.
In Bolivien hat am 4. August ein Schlägertrupp das Community-Radio Misiones in San Miguel de Velasco überfallen. Die Gruppe demolierte die gesamte Einrichtung und steckte das Inventar in Brand. Mitarbeiter des Radios wurden mit Steinen und Schlagstöcken attackiert. Pedro Dorado, der Direktor des Radios, konnte sich gerade noch in einen Raum im Radio flüchten, in dem er glücklicherweise nicht entdeckt wurde. Noch während des Überfalls schaffte es, Kollegen in Community-Radio der Provinzhauptstadt Santa Cruz zu erreichen. Sein Hilferuf wurde kurze Zeit später in La Paz und über das Radionetzwerk Aler in ganz Lateinamerika gesendet.
Sie überfallen uns. Sie zerstören die Geräte im Radio. Mit Steinen, mit allem Möglichen. Es sind die Schläger vom Bürgermeister. Sie kommen hier rein ins Radio. Ich fürchte um mein Leben. Ich kann nicht mehr fliehen. Bitte schickt sofort Hilfe mit dem Flugzeug oder wie auch immer. Wir brauchen Schutz.
Noch Stunden nach dem Überfall ist Pedro Dorado nicht über den Schock hinweg.
Ich befinde mich in den Räumen des Senders, hier im Haus meiner Eltern. Ich habe Angst um meine Familie, meine Kinder, meine Frau und meine ganze Familie, die sich hier im Radio Misiones befindet. Die Geräte sind vollkommen zerstört. Der Sendebetrieb ist eingestellt. Wir können nicht mehr mit den Leuten kommunizieren. Man muss weiter vorsichtig sein. Mein Leben ist in Gefahr.
Sin embargo, la tensión es continua, mi vida corre riesgo.
San Miguel de Velasco liegt in der Provinz Santa Cruz, 1200 Kilometer südöstlich der bolivianischen Hauptstadt La Paz. In der Region am östlichen Rand der Anden spitzen sich die Konflikte zwischen landlosen Indigenas und der Oligarchie zu. Diese regiert seit jeher mittels Vetternwirtschaft zwischen den Großgrundbesitzern und korrupten Politikern der alten Parteien. Inzwischen ist die Indigena-Bewegung MAS von Evo Morales und die bolivianische Landlosenbewegung jedoch zu einem ernsthaften Faktor gegen die alten Eliten geworden. Auch die Regierung fährt zumindest offiziell einen harten Kurs gegen die Korruption der Oligarchie. Forderungen der Bevölkerung, korrupte Politiker abzuberufen, stoßen jedoch auf allen Ebenen auf taube Ohren. 2 Wochen war es her, dass die Gemeinde von San Miguel de Velasco bei den zuständigen Regierungsstellen den Rücktritt des Bürgermeisters Carlos Maturana und die Einrichtung eines Menschenrechtsbüros forderte. Doch es passierte nichts. Am 4. August besetzten deshalb 400 Indigenas das Rathaus. Radio Misiones, das schon zuvor über die Korruptionsaffären berichtet hatte, sendete live in den Community-Radios von Santa Cruz und La Paz. Daraufhin kam es zu den Übergriffen. In einer vom Radionetzwerk Erbol hergestellten Live-Schaltung mit dem Provinzgouverneur Molina fordert eine Indigena-Vertreterin verzweifelt Hilfe von der Regierung.
Die Frau des Indigena-Führers ist bis heute verschwunden. Und auch der Bruder Gustavo sowie Julio, der auch ein Indigena-Vertreter ist. Bitte, wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Hilfe. Wir fürchten um unser Leben, unsere Kinder. Wir sind von den Carayanes angegriffen worden. Bitte hört mir zu. Mit allen Behördenvertretern, den Lokalen, denen der Provinz und denen des Departements haben wir versucht zu reden. Doch sie haben unseren Protest nicht gehört. Das ist ein Angriff auf uns alle. Ich bitte inbrünstig, ich bin eine leidende Mutter und als Führerin der Indigenas fordere ich von den Behörden, die uns nie zugehört haben, hört wenigstens jetzt zu, schickt Verstärkung, um uns zu retten. Wir sind hier im Ausnahmezustand.
Noch in derselben Nacht schickte der Provinzgouverneur Molina Polizeieinheiten, um die Ordnung wiederherzustellen. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren. 4 Monate vor den Gemeindewahlen müsse man solche Dinge doch nicht so hochkochen. Zudem versprach er, eine hochkarätige Verhandlungskommission nach San Miguel zu senden. Schon zwei Wochen zuvor hatte die bolivianische Regierung versprochen, eine Untersuchungskommission in die Provinz zu entsenden, da sich der Korruptionsverdacht gegen den Bürgermeister angesichts zunehmender Anzeigen erhärtet hatte. Die Kommission aus 4 Ministerien wurde auch schnell gebildet, doch dabei blieb es dann auch. Sandra Aliaga, Staatssekretärin für gesellschaftliche Kommunikation, gibt sich schuldbewusst.
Zuerst möchte ich im Namen der bolivianischen Regierung unsere größte Solidarität mit Radio Misiones ausdrücken. Wir wissen, dass der Sender durch die Auseinandersetzungen zu Schaden gekommen ist. Das ist auf jeden Fall ein Angriff auf die Pressefreiheit. Die Regierung ist deshalb sehr besorgt, denn sie respektiert die Pressefreiheit voll und ganz. Es handelt sich nicht um eine Tat, die von der Regierung ausging. Auch die vorhergehenden Gewalttaten sind nicht von der Regierung ausgegangen. Trotzdem akzeptiert die Regierung ohne jeden Zweifel ihre Verantwortung für die Vorfälle und zieht die Konsequenzen.
Auch Freddy Morales, der Generalsekretär der Konföderation der bolivianischen Pressearbeiter, forderte Konsequenzen von der Regierung.
Wir sind vollkommen solidarisch mit den Kollegen, mit Pedro und mit den Arbeitern von Radio Misiones in San Miguel de Velasco. Wir fordern von der Regierung, im Besonderen von Innenminister Ferrufino Valderrama, dass den Medien und den Medienarbeitern jeder notwendige Schutz gewährleistet wird. Das war ein Schlägerüberfall, der von einer Person aus dem MIR angezettelt wurde. Wir fordern die Führer des MIR auf, dass sie ihre Mitglieder bezüglich solcher Übergriffe bremsen.
Am Morgen des 5. August dieses Jahres ermordeten Mitglieder der kolumbianischen Armee 3 Sprecher und langjährige Führungspersonen der sozialen Bewegung Araucas. Seit Álvaro Uribe Vélez vor fast 2 Jahren das kolumbianische Präsidentenamt übernommen hat, sind in der Provinz Arauca etwa 130 Personen ermordet worden. Allein im Jahr 2002 wurden bei Militäroperationen über 2000 Personen verhaftet. Der Vorwurf lautet in der Regel Terrorismus oder Unterstützung der Aufständischen. Yenlia Angelica Mendez ist Mitglied des Arbeitskollektives Humanidad Vigente. Die Nichtregierungsorganisation leistet Menschenrechtsarbeit in Arauca und anderen Landesteilen. Was die Regierung als Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus bezeichnet, ist für Yenli schlichtweg Repression.
Es gibt einen Strategiewechsel bezüglich der Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien. Inzwischen ist es nicht mehr nur die Bedrohung des Lebens und der Angriff auf das Leben, sondern außerdem die Kriminalisierung der Arbeit sozialer Aktivisten. Diese werden als Mitglieder der Guerilla etikettiert, wobei die Legitimität ihrer Arbeit in Frage gestellt werden soll und sie selbst einem Prestigeverlust ausgesetzt werden. Die bislang größte und skandalöste Verhaftungswelle Kolumbiens fand im November 2002 in Arauca statt. Dabei wurden in einer nächtlichen Aktion über 2000 Personen festgenommen. Darunter befanden sich 44 soziale Führungskräfte, vor allem Gewerkschaftsfunktionäre. Diese Festnahmen gründeten sich auf 2 maskierte Zeugen, die die Armee und Staatsanwaltschaft bei der Operation begleiteten und ihnen die festzunehmenden Personen wiesen. Auf dieser Basis wurden diese 44 Personen festgenommen. Anschließend wurde ihnen unter der Beschuldigung, sie seien Guerilleros, der Prozess gemacht. Diese Zeugen behaupten, dass die besagten Personen der Guerilla anhingen, weil sie sich gewerkschaftlich organisiert haben, weil sie Versammlungen und Streiks durchführten und öffentlich auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen. Diese Tätigkeit, die die Demokratie legitimieren und stärken, werden also als verbrecherischer Akt der Guerilla dargestellt. Fortalece la democracia es señalada como una acción
delincuencial. So könnte es sich auch bei den 3 jüngsten Morden verhalten. Die Armee spricht von 3 im Kampf gefallenen Guerilleros. Merkwürdig dabei mag es erscheinen, dass diese 3 Nutznießer eines speziellen Sicherheitsprogrammes waren, welche die Interamerikanische Menschenrechtskommission für besonders schwer bedrohte Gewerkschafter und Menschenrechtler vorsieht. Hector Alirio Martinez war Vorsitzender der Bauernorganisation ADUC. Leonel Goyeneche war Mitglied des araukanischen Führungsausschusses des kolumbianischen Gewerkschaftsdachverbandes CUT, wie auch Jorge Prieto, der zudem im Vorsitz der Gewerkschaft Antoxas, die landesweit die Arbeiter aus dem Gesundheitswesen vertritt. Diese 3 toten Funktionäre der sozialen Bewegung Araucas reihen sich in eine lange Kette von Ermordungen ein. Sie addieren sich zu den vielen von araukanischen Aktivisten im Gefängnis, die laut Regierung und Armee Belege für den erfolgreichen Kampf gegen die Aufständischen sind. Yenli glaubt nicht an die offizielle Version.
Pues realmente en el país en general no se sienten golpes.
In ganz Kolumbien spürt man nichts von wichtigen militärischen Schlägen gegen die Guerillas. Und in Arauca macht die Guerilla fast genauso weiter wie immer und demonstriert große militärische Stärke. Dann ist in den Medien davon die Rede, dass irgendwo 100 Guerilleros festgenommen wurden. Und sobald wir Menschenrechtsorganisationen auf genauere Informationen zugreifen können, stellt sich heraus, dass diese Guerilleros, beispielsweise der Vorsitzende des Aktionsausschusses eines Viertels oder der Vorstand einer Jugendorganisation sind. Sprich, es handelt sich um bekannte Leute, bei denen man weiß, wo sie leben und was sie tun, und dennoch werden sie als Guerilleros verhaftet. Also anhand der Berichterstattung kann man schon den Eindruck bekommen, dass es wichtige Schläge gegen die Guerilla gibt, wobei sich im Nachhinein herausstellt, dass es sich bei der großen Mehrheit um einfache Bauern oder soziale Führungskräfte handelt.
Manche meinen, in Kolumbien sei es ungefährlicher, zur Guerilla zu gehen, als sozialer Aktivist Kopf und Kragen zu riskieren. Hierzulande, genauso wie in der kolumbianischen Öffentlichkeit, neigt man dazu, die Guerilla als geschäftemachende Partei in einem gesichtslosen Krieg zu verstehen. Für Yen Li hat die Guerilla ihre historische Berechtigung und ihre Fehler.
Für die Existenz der Guerilla in Kolumbien gibt es eine Erklärung. Die soziale Ungerechtigkeit und Unruhe und das Fehlen wirklich demokratischer Einflussnahme in vielen Bereichen. Und dafür gibt es unendlich viele Beispiele. Das vermutlich klarste Beispiel ist die Ausrottung der Union Patriótica, die versuchte, als legale Partei zu wirken. Ich denke, das alles kann die Existenz der Guerilla erklären. Ohne Zweifel jedoch gab es viele Aktionen der Guerilla, die die Zivilbevölkerung trafen. So gibt es in Arauca Attentate mit Sprengstoffautos und den Einsatz von explosiven Zylindern, wodurch die FARC viele zivile Opfer gefordert haben. Und die ELN setzt weiter mit ihren Angriffen auf Erdölpipelines fort, wodurch die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Realität ist nicht zu bestreiten.
Jedoch nicht nur diejenigen, die sich sozial engagieren, geraten in die Schusslinie der demokratischen Sicherheitspolitik Präsident Uribes.
In Arauca werden alle Personen, die in dem Gebiet leben, wo die Guerilla aktiv ist, pauschal der Unterstützung oder Mitgliedschaft der Guerilla beschuldigt. Also ermordet man die Leute und will damit vermutlich andere davon abschrecken, mit der Guerilla zusammenzuarbeiten. Und man will Terror verbreiten, um günstige Voraussetzungen für die Paramilitärs in der Region zu schaffen.
Die Basis des sozialen Geflechts Araucas steht nunmehr kopflos da. Wer nicht geflüchtet ist, wurde ermordet. Wer nicht ermordet wurde, den hat man eingesperrt. Ist der zivile Widerstand in Arauca damit gebrochen?
Ich denke nicht, dass der sozialen Bewegung Araucas ein Ende bereitet wurde, aber sie ist sehr stark angegriffen. Die Bauernbewegung zum Beispiel ist sehr stark und existiert nach wie vor an der Basis. Dennoch ist sie sehr bedroht. Wir gehen von etwa 46 verschiedenen sozialen Organisationen in Arauca aus. Gewerkschafts-, Bauern-, Studenten-, Frauen- und Kooperativorganisationen, deren Köpfe und Sprecher fast alle im Gefängnis sitzen. Die Basisarbeit wird also fortgesetzt, aber unter den Bedingungen von Terror und großer Bedrohung.
Casi la totalidad de sus dirigencias están encarceladas. Entonces, el trabajo de base sigue existiendo y sigue siendo fuerte, pero está en un nivel de terror y de amenaza muy grande, ¿no?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.